Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die Geschehnisse rund um die Credit Suisse, die Geldpolitik und den konjunkturellen Ausblick. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, die Krise amerikanischer Regionalbanken hat Europa erreicht. Nachdem die Credit Suisse letzte Woche immer mehr in Schlingern geraten ist und selbst eine Liquiditätsspritze der Schweizer Nationalbank nicht mehr ausreichte, haben die Schweizer Behörden vergangenen Sonntag den Notverkauf der Krisenbank an die UBS beschlossen. Lag der Marktwert der Credit Suisse am Freitag zu Börsenschluss noch bei ca. 7 Milliarden Franken, hat die UBS das Unternehmen nun für knapp 3 Milliarden Franken erworben. Wie bewertest du diesen Schritt?
Klaus, insgesamt haben die Schweizer Behörden es richtig gemacht. Sie haben vor allen Dingen schnell gehandelt, sie haben entscheidend gehandelt. Wir wussten am Sonntagabend, was Sache ist. Und das ist wichtig. Über einige Einzelheiten kann man sich unterhalten. Aber eigentlich ist aus Marktsicht, aus Sicht der Ansteckungsgefahren, das Thema Credit Suisse jetzt weitgehend abgehandelt.
Die Aktionäre der Credit Suisse haben viel verloren, aber nicht alles. Dagegen sind die Besitzer einiger nachrangiger Anleihen der Credit Suisse im Wert von 16 Milliarden Franken ganz leer ausgegangen. Das hat am Markt für Diskussionen gesorgt. Haben die Schweizer Behörden hier einen Fehler gemacht?
Klaus, das lässt sich schwer einschätzen. Die Schweizer Behörden hatten wahrscheinlich einen gewissen Grund dafür, aber wir müssen schon sagen, dass es ungewöhnlich ist, dass es so nicht erwartet ist. Das hat für Diskussionen und für Verunsicherungen gesorgt und dazu geführt, dass dann andere Aufsichtsbehörden in Europa gesagt haben, sie würden diesen Aspekt der Credit Suisse-Lösung wahrscheinlich anders handhaben, falls es in Deutschland, in Europa mal zu einem ähnlichen Fall kommen sollte. Also diese Sache hat schon wirklich einen gewissen Beigeschmack, dass Aktionäre zwar sehr viel, aber nicht alles verloren haben, dass dagegen die Käufer von Nachranganleihen alles verloren haben, statt, wie viele von ihnen wohl erwartet hätten, zumindest einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen. Das wird leider vermutlich auch Gerichte für einige Zeit beschäftigen. Es ist aber insgesamt eigentlich nur ein Detail. Im Großen und Ganzen nochmal, die Schweizer haben schnell gehandelt, entscheidend gehandelt und das war gut so.
Was bedeutet der Fall Credit Suisse für andere europäische Banken? Im letzten Podcast hatten wir darüber gesprochen, dass die Probleme bei amerikanischen Regionalbanken den europäischen Bankenmarkt wahrscheinlich weniger stark betreffen sollten als den US-Markt. Hat sich das jetzt geändert?
Natürlich richtet der Markt jetzt sein Augenmerk stärker auf europäische Banken, aber ich bleibe bei der grundsätzlichen Einschätzung. Bei uns in Europa sind auch die Regionalbanken so reguliert wie die großen Banken. In den USA war das nicht der Fall. Da wurden die Regionalbanken von den Aufsichtsbehörden etwas großzügiger behandelt. Und zudem in den USA ist das Problem tatsächlich gewesen, im Grundsatz, dass bestimmte Regionalbanken einen erheblichen Teil an Einlagen verloren haben. Das ging dort sehr schnell. Während wir bei uns in Europa für die Banken eine Basis der Einlagen haben, die wesentlich breiter gestreut ist, als das beispielsweise bei der Silicon Valley Bank der Fall war. Also eigentlich grundsätzlich betrachtet, sollten europäische Banken für diese speziellen Probleme der US-Regionalbanken weniger anfällig sein. Und dass Credit Suisse nun ja nicht unbedingt die stärkste der Banken in Europa ist, das war ja vorher auch nicht ganz unbekannt, um es so zu sagen.
Eng damit verknüpft ist auch das Thema Geldpolitik. Sowohl in Europa als auch in den USA wurden in den letzten 2 Wochen die Rufe lauter, die Leitzinsen nicht weiter anzuheben, um das Finanzsystem nicht noch mehr zu belasten. Stimmst du der Ansicht zu, dass die Geldpolitik sich jetzt mehr zurückhalten sollte?
Ja, das ist richtig. Auch wenn es jetzt wohl nicht, lasst uns auf Holz klopfen, auch wenn es jetzt wohl nicht zu einer großen Finanz- oder Bankkrise kommen sollte, für die es einfach keinen Grund gibt, so müssen und werden Banken doch in den kommenden Monaten jetzt vorsichtiger sein. Sie werden genau darauf achten, wo sie Risiken eingehen. Die Aufsichtsbehörden werden noch schärfer hinschauen, welche Risiken die Banken in ihren Büchern haben. Und das wird heißen, dass die Banken bei der Kreditvergabe zurückhaltender sind. Um die wirtschaftlichen Folgen dieser Zurückhaltung bei Krediten. Kreditklemme wird es wohl nicht werden, aber um die wirtschaftlichen Folgen dieser Zurückhaltung bei Krediten auszugleichen, um dafür zu sorgen, dass Haushalte und Unternehmen immer noch zu vernünftigen Bedingungen an Kredite kommen, um das zu erreichen, sollte die Zentralbank eben ihre Zinsen nicht so stark erhöhen, wie es sonst der Fall gewesen wäre. Man kann sagen, die Zentralbanken müssen angesichts der Inflation ja die Finanzierungsbedingungen für die Gesamtwirtschaft etwas härten, etwas weniger großzügig machen. Aber indem die Banken jetzt von sich aus dafür sorgen, dass die Kreditvergabe weniger großzügig wird, müssen halt die Zentralbanken mit ihrer Leitzinspolitik weniger straff werden, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Am Mittwoch hat die US-Fed, also die US-Zentralbank, ihre Geldpolitik im Lichte der Bankenkrise neu ausgerichtet. Was genau hat die Fed beschlossen und wie bewertest du diese Entscheidungen?
Die US-Notenbank hat ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkt angehoben. Sie hat damit das Tempo der Zinserhöhungen etwas gedrosselt wieder. Das hatte der Markt erwartet. Die US-Notenbank hat auch gesagt, dass sie sehr aufmerksam beobachtet, wie die Bankenkrise in den USA sich weiterentwickelt. Sie hat darauf hingewiesen, dass vermutlich die Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen jetzt etwas härter werden, weil die Banken sich bei Krediten zurückhalten werden. Und sie hat vor allen Dingen gesagt, dass auch dies für die Geldpolitik eine Rolle spielt. Denn wenn der Markt, wenn die Banken von sich aus die Kreditbedingungen etwas einschränken, dann muss die Notenbank ihre Zinsen nicht so sehr erhöhen, wie es sonst der Fall wäre. Aus den Vorhersagen der einzelnen Mitglieder des Zentralbankrats der US-Fed ergibt sich, dass sie jetzt im Durchschnitt im Median nur noch mit einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkt rechnen. Das entspricht unserer Prognose. Die Fed hat gesagt, dass sie nicht nur die Situation ausführlich beobachtet, sondern eben auch bereit ist, jetzt von Fall zu Fall, also von Zentralbanktreffen zu Zentralbanktreffen, zu entscheiden, ob noch mehr gemacht werden soll. Meines Erachtens macht das alles Sinn. Die Fed hat richtig auf die jetzigen Umstände reagiert. Inflation ist noch ein Problem, aber bei Bankturbulenzen sollte die Notenbank vorsichtiger in der Zinspolitik sein. Ob die Fed recht hat mit ihrem Hinweis, dass sie vermutlich erst im kommenden Jahr beginnen wird, ihre Zinsen wieder zu senken, das ist allerdings eine offene Frage. Wir denken weiterhin, dass die US-Konjunktur in eine leichte Rezession im Sommer fallen wird und dass deshalb die Notenbank bereits vor Ende des Jahres ihre Leitzinsen wieder senken wird.
Bereits in der Woche davor hatte die Fed neue Liquiditätsprogramme für amerikanische Banken bereitgestellt. Ihre Bilanz ist innerhalb dieser kurzen Zeit um ca. 300 Milliarden Dollar gewachsen. Ist das der Vorbote eines neuen Programms zum Ankauf von Anleihen in großem Stil?
Nein, Klaus, das glaube ich nicht, dass wir zurückkehren zu den Zeiten, wo die Zentralbanken in großem Stil Geld in den Markt gepumpt haben, indem sie Anleihen, vor allen Dingen Staatsanleihen, gekauft haben. Was wir jetzt sehen werden, ist im Einzelfall immer wieder eine Liquiditätsspritze. Was wir auch sehen, ist ja eine generelle Art von Kreditlinie für Banken, um sich schnell kurzfristig Geld zu besorgen, wenn es denn mal eng werden sollte, Geld von der Zentralbank. Aber was wir wohl nicht sehen werden, ist ein großes langfristiges Programm zum Ankauf von Anleihen. Stattdessen ist wahrscheinlich, dass die Zentralbanken den Teil ihrer Bilanz, den sie durch den Anleiheankauf ausgeweitet haben, dass sie den Teil der Bilanz doch langsam vermindern, indem sie nicht jede auslaufende Anleihe durch eine neue ersetzen.
Schauen wir jetzt auf Europa. Was erwartest du von der Europäischen Zentralbank? Hat sich deine Prognose hier geändert?
Nein, unsere Prognose hat sich nicht geändert. Wir erwarten weiterhin, dass die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen noch zweimal um jeweils 0,25 Prozentpunkt anhebt, damit der Einlagensatz dann im Sommer bei 3,5 Prozent ist und entsprechend auch der Geldmarktsatz. Aber es hat sich das Risiko zu dieser Prognose geändert. Bis vor kurzem sah unsere Prognose sehr, sehr vorsichtig aus. 3,5 Prozent als Gipfel für den relevanten Leitzins der Europäischen Zentralbank, den Einlagensatz. Viele bei der Europäischen Zentralbank hatten über 4 Prozent oder sogar mehr als 4 Prozent gesprochen. Jetzt sieht es so aus, als würde unsere Prognose bei 3,5 Prozent ist Schluss. auch tatsächlich von der Zentralbank ähnlich gesehen werden. Also das Risiko, dass die Zentralbank über unsere Prognose hinausschießt, ist deutlich gesunken. Stattdessen gibt es jetzt eine gewisse Chance, dass die Zentralbank tatsächlich sogar unterhalb von 3,5% Schluss macht. Dass also vielleicht von den jetzigen 3% aus gesehen nur noch ein Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt oder möglicherweise sogar gar keiner folgt, das wird davon abhängen, wie sich die Daten, gerade zur Kreditvergabe der Banken, wie diese Daten sich in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln.
Holger, einerseits sind Finanzturbulenzen schlecht für Aktienmärkte. Andererseits kann die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik die Märkte stützen. Erwartest du erneut steigende Kurse, wie das auch nach dem Eingreifen der Fed in den Jahren 2020 und 2021 der Fall war?
Klaus, zunächst einmal kann es durchaus unruhig bleiben. Wir wissen ja noch nicht genau, wie es weitergeht. Gibt es da noch mehr Banken, über die wir uns in den nächsten Wochen oder Monaten unterhalten müssen? Das ist ja durchaus möglich. Wie sehr werden die Banken bei der Kreditvergabe jetzt ihre Bedingungen härten? Wie reagiert die Zentralbank darauf? Also, es ist einiges an Unsicherheit im Markt. Aber wir sehen ja, die Behörden auf beiden Seiten des Atlantiks sind bereit, energisch einzuschreiten. Sie werden, nochmals auf Holz klopfen, eine große Finanz- und Bankenkrise verhindern. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Und ich glaube, gemessen an dem, wie sie bisher reagiert haben, das wird ihnen gelingen. Also bleibt, unabhängig von kurzfristiger Volatilität, das Gesamtbild so in etwa, wie es vorher war. Und das Gesamtbild für mich ist alles in allem positiv. Europa hat den Putin-Schock, den Gaspreisschock weitgehend verdaut. Wir kehren zum Wachstum zurück. Der Zinsgipfel ist in Kürze erreicht. Und das spricht dafür, dass Aktienmärkte auf Sicht von 6 Monaten darüber hinaus Potenzial nach oben haben, wie wir das auch vorher gesagt haben.
Alles in allem befinden wir uns in einer sehr angespannten Gemengelage, in der auch die Inflation immer noch eine wichtige Rolle spielt. Wird die Bankenkrise die Konjunktur in den USA in Mitleidenschaft ziehen?
In den USA rechnen wir schon damit, dass wir gewisse Spuren in der Konjunktur sehen werden. Wir hatten vor den Ereignissen um Silicon Valley Bank erwartet, dass die US-Wirtschaftsleistung in den kommenden 3 Quartalen, also vom 2. Vierteljahr dieses Jahres bis Jahresende, um insgesamt 0,5 Prozentpunkte zurückgeht. Wir erwarten jetzt einen doppelt so starken Rückgang um insgesamt 1 Prozentpunkt der Wirtschaftsleistung innerhalb dieser 3 Quartale. Aber das ist immer noch eine relativ milde Rezession. Und danach dürfte dann im Wahljahr 2024 die Konjunktur in den USA wieder anspringen. Auch deshalb, weil vermutlich ab Dezember die US-Notenbank ihre Leitzinsen wieder senken wird. Der Inflationsdruck in den USA geht ja alles in allem langsam zurück. Und diese immer noch halbwegs milde Rezession, die wir vorhersagen für die kommenden Quartale, wird ja auch den Inflationsdruck weiter dämpfen.
Und wie sieht es in Europa und Deutschland aus? Da wir die Gaskrise mittlerweile gut gemeistert haben, erwartest du einen neuen Aufschwung. Fällt der Konjunkturfrühling jetzt aus? Schwächelt die Konjunktur im Sommer, statt sich zu erholen?
Für Europa ist das Bild etwas anders. Hier haben wir unsere Prognosen nicht gesenkt. Aber auch da haben wir etwas an den Vorhersagen gefeilt. Bisher war es so, dass wir fast Monat für Monat, seit Anfang Oktober, unsere Wachstumsprognosen für Europa und Deutschland haben nach oben setzen können, weil wir bei der Gaslage besser dastehen als ursprünglich befürchtet. Dieser Prozess, nämlich dass wir optimistischer werden können als vorher, ist wahrscheinlich jetzt zu Ende. Also das Risiko für unsere Prognosen, das bisher war, es könnte sogar noch besser kommen, als wir denken, ist jetzt, sagen wir mal, ausgeglichen. Es gibt jetzt Risiken nach oben und auch nach unten. Es könnte sein, dass angesichts der niedrigeren Gaspreise Unternehmen und Haushalte auch im Frühjahr bereits wieder sichtbar mehr Geld ausgeben. Es könnte aber auch sein, dass sie sich im Frühjahr etwas stärker zurückhalten, als wir erwartet haben. Wir erwarten für das Frühjahr eine Wirtschaftsleistung, die in Deutschland und Europa fast gar nicht steigt. Das ist schon die Prognose gewesen und wir bleiben dabei. Im Frühjahr tut sich nicht viel in der Konjunktur, aber ab Sommer wird die Konjunktur dann stärker.
Zum Schluss eine naheliegende Frage. Wo siehst du die größten Risiken?
Ja, Klaus, ein Risiko ist natürlich offensichtlich. Bisher haben die Zentralbanken, die Bankenregulierer, die Regierung alles in allem vernünftig reagiert auf die Turbulenzen im Bankensektor. Sollte es in den kommenden Wochen und Monaten zu einem großen Fehler kommen, dann wäre das natürlich Gift für die Konjunktur, dann wäre das Gift für die Märkte. Wir erinnern uns daran, im Jahr 2008 gab es zunächst im Frühjahr den Fall Bear Stearns. Der wurde damals von den USA gut gelöst. Die US-Konjunktur blieb auf dem Pfad, der sich schon vorher abgezeichnet hatte, nämlich auf dem Weg in eine leichte Rezession. Dann aber kam der Fall Lehman im September 2008. Darauf haben die US-Behörden katastrophal falsch reagiert. Das Ergebnis war eine große Finanzkrise und eine tiefe Rezession auch in Deutschland. Sollten also die Behörden jetzt bei weiteren Bankproblemen grobe Fehler machen, dann könnte uns doch noch einiges an Ungemach drohen. Ich sehe keinen Grund, das zu befürchten bisher. Die Behörden haben ja studiert, die wissen ja, was sie 2008 falsch gemacht haben, aber als Risiko muss man es erwähnen. Große Politikfehler können große negative Folgen haben. Und dann gibt es die Risiken, die wir schon vielfach diskutiert haben. Sollte Russland in der Ukraine Nuklearwaffen einsetzen, wäre das für die betroffenen Menschen eine Katastrophe. Es wäre aber auch etwas, was die Konjunktur bei uns ein bisschen beeinträchtigen könnte. Sollte China Taiwan angreifen, hätten wir ein anderes, ein viel negativeres Bild für Weltpolitik und Weltwirtschaft sowie die Märkte. Und natürlich sollte es wider Erwarten doch noch dazu kommen, dass wir im kommenden Sommer über Gasmangelrisiken reden müssten in Europa, wäre das auch schlecht für die Konjunktur. Also diese alten Risiken bleiben. Ich glaube nicht, dass sie eintreten werden. China, Taiwan ist wahrscheinlich ein Thema, wo wir in einigen Jahren intensiv drauf schauen müssen, wenn China weiter aufgerüstet hat, aber noch nicht jetzt. Diese Risiken bleiben, aber diese Risiken sind nicht größer geworden. Und bei dem Risiko Finanzkrise, Bankenkrise, toi, 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 bisher machen die Zentralbanken, die Aufsichtsbehörden das alles in allem richtig. Auch wenn die Aufsichtsbehörden versäumt haben, rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es zu dieser Anfälligkeit bestimmter Banken gar nicht erst kommt. Aber das ist rückblickend, da wurden Fehler gemacht. Im Umgang mit der Situation ist es bisher auf beiden Seiten des Atlantiks in etwa so gelaufen, wie es laufen sollte. Nämlich, wenn es ein Problem gibt, wird schnell eingegriffen, wird entschieden eingegriffen und damit ist das Problem dann eingegrenzt, ohne dramatische Folgen für die Gesamtwirtschaft und die gesamten Finanzmärkte.
Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche sprechen wir erneut mit einem Gast zu dritt im Podcast. Wir sprechen mit Michael Kreibich über die strategische Ausrichtung von Vermögenswerten, nachdem sich im letzten Jahr so viel bei allen Anlageklassen getan hat. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.